ARD.
HR Info Kultur
mit Juliane Orth. Im März vor 80 Jahren standen die US-Truppen vor Frankfurt. Daher stellten die Adlerwerke im Stadtteil Gallus die Rüstungsproduktion ein. Die Zwangsarbeiter aus dem KZ Katzbach auf dem Werksgelände brauchte plötzlich niemand mehr. Etwa 360 entkräftete Männer wurden auf einen Todesmarsch Richtung Osten geschickt. In diesen Tagen wird an sie und die anderen Häftlinge des Konzentrationslagers erinnert.
My father, brother and I were selected into the group taken to Frankfurt am Main, Katzbach.
Sigmund Schwistak erzählt davon, wie er als junger Mann von 20 Jahren mit seinem Vater und seinem Bruder nach Frankfurt gebracht wurde, ins KZ Katzbach. Das Konzentrationslager befand sich auf dem Gelände der damaligen Adlerwerke im Gallus. Hier wurden während des Zweiten Weltkriegs vor allem Motoren und Fahrzeugteile für die Wehrmacht hergestellt. Seit 1941 arbeiteten hier Zwangsarbeiter. Aber 1944 fehlten massiv Arbeitskräfte und so wurden bei der SS Häftlinge aus Konzentrationslagern angefordert. Sie wurden direkt auf dem Werksgelände untergebracht. In den Adlerwerken entstand damit das KZ Katzbach. Es existierte nur 7 Monate, vom 7. August 1944 bis zum 24. März 1945. In dieser Zeit starben vor Ort 527 Menschen. Sie wurden von der SS erschlagen, erschossen oder erhängt. Sigmund Schwistak hat überlebt und berichtete später von der Arbeit, die er, sein Vater und sein Bruder in den Adlerwerken verrichten mussten. Und von der Brutalität, die dort herrschte.
We worked in forced labor, producing wheels and other components for armored cars.
Wir arbeiteten als Zwangsarbeiter, stellten Räder und andere Teile für gepanzerte Fahrzeuge her. Spät im Dezember 1944 zog ich ein großes Rad von der Maschine und verlor die Balance, fiel rückwärts auf das Rad, landete auf meiner Brust. Ich zitterte und war sehr schwach und konnte nicht aufstehen. Ein Soldat kam, trat mich in die Nieren und ich wurde gezwungen aufzustehen. Ich wurde in die Krankenstation gebracht, wo ich nur die Hälfte der Essensrationen bekam. Als ich dort lag, bekam ich ein kleines, zerknittertes Papier von einem anderen Gefangenen. Der Zettel besagte, dass mein Bruder, als er zur Arbeit gerufen wurde, sich unter seinem Bett versteckte, denn er hatte keine Kraft mehr, die Treppen hinaufzulaufen. Er wurde von einem Soldaten herausgezogen und schlimm verprügelt. Als der Gefangene mir den Zettel gab, sagte er mir, dass mein Bruder tot sei. Am Weihnachtsabend musste ich zum Bahnhof laufen, wo ich mit dem Zug ins Konzentrationslager Vaihingen gebracht wurde. Ich sah meinen Vater und meinen Bruder nie wieder.
I was never to see my brother or father again.
Sigmund Schwistak wurde nach einem Arbeitsunfall in das KZ Vaihingen in Baden-Württemberg gebracht. Es war ein Sterbelager. Trotzdem hat Sigmund Schwistak überlebt. Mit den letzten Häftlingen wurde er ins KZ Dachau gebracht. Dort befreiten ihn US-Soldaten Ende April 1945. 2 Jahre verbrachte er im Krankenhaus und wanderte schließlich nach Australien aus, studierte und gründete eine Familie. Seine Tochter Jenny Howard Swistak ist zum 80. Jahrestag der Auflösung des KZ Katzbach von Australien nach Frankfurt gekommen. Ich habe sie getroffen und sie gebeten, mir etwas über ihren Vater zu erzählen und was für ein Mensch er war.
If I summed up his life, I would say, first of all, a very loving father, but a very tortured soul.
Wenn ich sein Leben zusammenfassen müsste, würde ich sagen, dass er vor allem ein sehr liebevoller Vater war, aber auch eine sehr gequälte Seele. Das ist meine einfachste Beschreibung von ihm. Er hat viel durchgemacht und sich im Laufe der Jahre verändert. In seinen früheren Jahren, als wir jünger waren, war er sehr wütend und rachsüchtig. Mit der Zeit und den veränderten Umständen, als er sich hier mit dem Denkmal beschäftigte, Menschen traf und das Grab seines Bruders fand und dann erfuhr, wie sein Vater gestorben ist, mein Großvater, das hat ihn im Laufe der Jahre weicher werden lassen. Aber als er älter wurde, und das ist meine jüngste Erinnerung an ihn, litt er sehr stark unter Depressionen. Die Nächte waren am schlimmsten. Er konnte einfach nicht schlafen. Ich bin traurig, dass er nie zu 100% glücklich schien.
I'm sad that he never seemed to be 100% happy.
Hat Ihr Vater mit Ihnen oder allgemein mit seiner Familie darüber gesprochen, was ihm in den Jahren des Krieges in Deutschland passiert ist?
Yes, he did. He spoke a lot, but I have very bits and pieces, so the chronologically.
Ja, das hat er. Er hat viel gesprochen, aber dann auch wieder nicht. Ich habe nur Bruchstücke. Es hat lange gedauert, bis ich es selbst zusammenfügen konnte. Aber ja, er hat gesprochen und er war ziemlich detailliert. Er erzählte uns schreckliche Dinge, die man kleinen Kindern eigentlich nicht erzählen sollte, aber Dad tat es. Anfangs hat er sich nicht geöffnet, viele Menschen tun das nicht. Aber er hatte einen medizinischen Vorfall und wurde ermutigt zu sprechen, um sein Wohlbefinden zu fördern. Und dann konnte ihn niemand mehr aufhalten. Er sprach die ganze Zeit über den Krieg und die Deutschen und was passiert ist, immer wieder. Ja, er sprach viel.
Always, yeah, he spoke a lot.
Was hat er Ihnen konkret erzählt? Können Sie mir ein Beispiel geben?
Oh, so much. Well, he talked a lot about his earlier years before the Frankfurt concentration camp.
Also er sprach viel über seine frühen Jahre vor dem Konzentrationslager in Frankfurt. Er hatte ein glückliches Leben und als der Krieg begann, erzählte er, wie er nach Nahrung suchte und wie er in Treblinka und anderen Zwangsarbeiterlagern landete. Aber er beschrieb manchmal Dinge, die die deutschen Soldaten taten, was sehr verstörend war. Ich meine, es gab eine Sache, die er erwähnte. Ich mag ehrlich gesagt nicht darüber sprechen. Aber er sagte, dass die Deutschen Lampenschirme aus menschlicher Haut machten. Das waren die Geschichten, die uns erzählt wurden, als wir noch sehr jung waren. Es war nicht gut für uns. Also ja, er sprach viel.
Ihr Vater hat verschiedene Konzentrationslager in Deutschland überlebt und war dann lange Zeit im Krankenhaus. Und dann ist er nach Australien gezogen. Glauben Sie, dass er einfach möglichst weit weg wollte, ans andere Ende der Welt?
Genau das hat er mir gesagt. Ich habe ihn einmal gefragt, warum er nach Australien gegangen ist. Ursprünglich plante er, nach Italien zu gehen, aber dann entschied er sich für Australien, weil es am weitesten von Europa entfernt war.
Ihr Vater hat viel gelitten unter der Zeit, die er in den Konzentrationslagern verbracht hat. Inwieweit hat das auch Ihre Familie betroffen, seine Geschichte?
I find that an interesting question because it's the only life I know. It's the only parents I had. It's the only upbringing I had.
Ich finde das eine interessante Frage, weil es das einzige Leben ist, das ich kenne. Es sind die einzigen Eltern, die ich hatte. Es ist die einzige Erziehung, die ich hatte. Aber ich weiß, dass es einige Spannungen zwischen meinen Eltern gab, als wir jünger waren, weil Dad sich immer auf die dunkle Seite des Lebens konzentrierte. Mom sagte, ist das wirklich, wie du deine Kinder erziehen willst? Willst du wirklich diese Wut und Rache und Hass säen? Und so hat sie viel davon von uns abgepuffert. Es hat uns beeinflusst. Wir haben Freunde aus der Schule, die deutschen Ursprungs waren, nicht nach Hause eingeladen. Es fällt mir schwer, das jemandem zu sagen, die Deutsche ist. Ich sitze in ihrem Land und sage solche Dinge. Aber es hat ihn beeinflusst. Er hat keine deutschen Produkte gekauft. Alles, was in Deutschland hergestellt wurde, durften wir nicht im Haus haben. Und er wurde wütend, wenn wir es taten. Meine Mutter hat ihm einmal ein paar Pyjamas gekauft, weil er ins Krankenhaus musste. Sie nahm einfach das erste Paket, das sie finden konnte, und sie waren gestreift. Das machte ihn rasend. Er war so wütend. Er war immer wütend auf sie, weil sie etwas nicht durchdacht hatte. Ich glaube, ich hätte es auch so gemacht wie Sie. Die Pyjamas passen ihm, die nehme ich. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Streifen ein Trigger, ein Auslöser waren.
Ihr Vater hat auch einige Bilder gemalt. Sie sind hier im Geschichtsort Adlerwerke zu sehen und sind die einzige Darstellung davon, wie es im KZ Katzbach aussah. Glauben Sie, dass die Bilder ihm auch bei der Verarbeitung geholfen haben?
Ich denke schon, weil er dadurch in der Lage war, sie zu zeigen. Und dann konnte er sehen, dass die Leute interessiert waren. Und besonders als der Geschichtsort hier sie aufnahm, da hatte er sein Ziel erreicht, nämlich seine Eindrücke zu teilen und dass die Menschen sich daran erinnern sollen und aus diesen Erfahrungen lernen. Ich denke, er fühlte sich dadurch sehr stark, als ob er einen großen Beitrag leistete. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass es ihm etwas Frieden gegeben hat, zu wissen, dass er es nicht für sich getan hat, sondern auch für andere, nicht zu seinem Vergnügen, sondern für die Bildung.
Education.
Ihr Vater hat lange dafür gekämpft, dass es so einen Gedenkort gibt. Warum war ihm das so wichtig?
His mission, his legacy was to remember.
Ich glaube, seine Mission, sein Vermächtnis war, daran zu erinnern und es niemals zu vergessen. Aber ich denke, als die Rede von diesem Denkmal aufkam, sollte es für die Bildung sein. Das hat ihn wirklich angetrieben, dass es nie wieder passieren soll. Es war eine sehr, sehr starke Botschaft von ihm. Er wollte nur sicherstellen, dass es ein Bildungsort wird, der darüber informiert, was passiert war und dass die Lektionen gelernt wurden. Und es war ihm wichtig, dass man keine Eintrittsgebühr zahlen müsste, um hineinzukommen. Er hat sehr hart dafür gekämpft, 24 Jahre lang. Er arbeitete mit den Leuten hier zusammen. Er wurde oft eingeladen. Er kam, sprach mit Schülern und trug alles bei, was er konnte, um den Gedenkort zu verwirklichen. Es war ihm sehr wichtig.
Hat ihn dieser Einsatz auch verändert?
Als er sich das erste Mal engagierte, hatte ich das Gefühl, dass seine Wut in etwas Produktiveres umschlug, in etwas Positives verwandelt wurde und sein Schmerz eine Bedeutung bekam, denke ich. Als er das erste Mal nach Frankfurt kam, waren mein Mann und ich dabei. Es war 1998 und wir gingen zum Hauptfriedhof und fanden heraus, dass sein Bruder dort begraben war. Das war ein bisschen ein Abschluss. Denn wenn man nicht weiß, was mit seiner Familie passiert ist, man nicht weiß, wo sie sind, dann hat man keinen Ort zum Trauern. Das war sehr wichtig, wie auch das Treffen mit anderen Überlebenden aus den Adlerwerken. Er wurde interviewt und er engagierte sich in diesem Projekt und er wurde dann mehrmals eingeladen. Und mit Schülern zu sprechen war etwas, das er wirklich gerne tat. Er tat es auch in Melbourne. Es gibt eine polnische Schule in Melbourne und er ging dorthin und sprach auch dort über seine Zeit in den Konzentrationslagern.
Sie waren auch jetzt wieder auf dem Hauptfriedhof in Frankfurt. Dort wurde aus Anlass des 80. Jahrestags eine Gedenkstele angebracht mit den Namen von allen 527 Menschen, die im KZ Katzbach ums Leben gekommen sind. Was bedeutet das für Sie und Ihre Familie?
For me, I was saying before, it really means a lot because when we came in 98, our experience was...
Für mich bedeutet es wirklich viel, denn als wir 1998 zum Friedhof kamen, hat es wirklich unser Leben verändert. Wir hatten erst Schwierigkeiten, das Sammelgrab zu finden. Und wir konnten dort auch erst keine Namen finden. Ich konnte sehen, dass Dad niedergeschlagen war, weil er sich nicht sicher war, ob es eine Verbindung gab oder nicht. Und dann sah ich, dass die Namen in den Betonsteinen auf dem Boden sind. Also knieten wir alle nieder und begannen zu suchen. Und Dad fand einige Namen von seinen Freunden, die er vorlas. Und dann fand ich den Namen seines Bruders, meines Onkels. Es hat unser Leben verändert. Es war das erste Mal, dass ich meinen Vater weinen sah. Es war überwältigend.
Das war offenbar ein sehr besonderer Moment für ihn und auch für Sie. Warum sind Sie jetzt den ganzen Weg nach Frankfurt gekommen, um an den Erinnerungsfeierlichkeiten teilzunehmen? Warum war es wichtig für Sie, dabei zu sein?
Um Dads Vermächtnis zu erfüllen, das ist es, was er wollte. Wäre er hier, stünde er hier in seinen Stiefeln und er würde mit seiner tiefen Stimme zu allen sprechen. Aber er ist nicht mehr bei uns, also spreche ich seine Worte. Ich bin hier für ihn, um ihn und sein Vermächtnis zu vertreten. Das ist sehr wichtig.
Das erzählt die Australierin Jenny Howard-Swistek. Sie ist nach Frankfurt gekommen, um den 80. Jahrestag des Endes des Konzentrationslagers Katzbach zu begehen und um an ihren Vater Sigmund Swistek und sein Vermächtnis zu erinnern. Musikerin Susanne Kohnen bei einer Konzertlesung mit Texten von Überlebenden des KZ Katzbach, die Joanna Skibinska in dem Buch Die letzten Zeugen festgehalten hat. Sie hat unter anderem mit Sigmund Swistek gesprochen, aber auch mit Andrzej Branetzki. Er kam als 14-Jähriger ins KZ Katzbach. Er überlebte im März 1945 den Todesmarsch von Frankfurt nach Hünfeld und hat davon berichtet.
Nach einer heftigen Bombardierung wurden wir auf dem Fabrikhof zum Appell befohlen. Und anschließend haben wir die Fabrik in aus Fünferreihen bestehenden Kolonnen verlassen. Wir sind einen Tag gegangen und mussten uns abends auf einer von der SS umstellten Wiese hinlegen. In unserer Reihe haben wir zwei Decken auf den Boden gelegt und uns mit den drei übrigen zugedeckt. Am nächsten Tag sind zwei aus unserer Fünferreihe nicht mehr aufgewacht. Manchmal sind wir auch nachts weitergegangen. Manche haben den Druck nicht ausgehalten und haben versucht zu fliehen. Sie wurden auf der Stelle erschossen. Wir waren in einem elenden Zustand. Als wir Fulda passierten, hat uns eine Gruppe amerikanischer oder englischer Kriegsgefangener gesehen, die ebenfalls von der SS bewacht wurde. Wir müssen einen furchtbaren Eindruck auf sie gemacht haben, da sie sofort anfingen, uns Lebensmittel zuzuwerfen. Die SS-Leute versuchten, sie davon abzuhalten, indem sie in die Luft schossen. Wenn jemand zu langsam war und irgendwann keine Kraft mehr hatte, um das Marschtempo zu halten, legte er sich in den Straßengraben und wurde von einem SS-Mann erschossen. Von Frankfurt sind wir mit etwa 350 Personen losmarschiert und in Buchenwald zu etwa 280 angekommen. Dort habe ich wieder eine neue Nummer bekommen, 139.596.
Erinnerungen von Andrzej Branetzki an den Todesmarsch von den Frankfurter Adlerwerken nach Hünfeld Ende März 1945. Das mächtige Backsteingebäude der Adlerwerke existiert heute noch. An der Stelle, an der das KZ Katzbach untergebracht war, sind heute Büroräume. Die damaligen Räume in der dritten, vierten und fünften Etage sind überbaut. Nichts erinnert mehr an das Konzentrationslager. Aber in einem anderen Raum im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich seit 3 Jahren der Geschichtsort Adlerwerke. Hier stehen die Namen aller 1616 Zwangsarbeiter, die zwischen August 1944 und März 1945 in dem KZ waren und in den Adlerwerken arbeiten mussten. Im Geschichtsort gibt es Berichte der Überlebenden, außerdem Zeichnungen, die Sigmund Schwistak nach dem Krieg angefertigt hat. Es sind die einzigen bildlichen Darstellungen des KZ Katzbach. Und es gibt Informationen über die Strecke, die die Häftlinge auf dem Todesmarsch zurücklegen mussten. Leiter des Geschichtsorts Adlerwerke ist Thomas Altmaier. Ich habe ihn dort getroffen und mich mit ihm gedanklich 80 Jahre zurückversetzt. In die Zeit, in der die US-Truppen kurz vor der Stadt standen. Und ich wollte von ihm wissen, wie die Situation in den Adlerwerken und im dazugehörigen KZ Katzbach damals war.
Ja, die Adlerwerke beantragen erstmal die Schließung des Konzentrationslagers. Man kann ja nicht mehr produzieren. Die Kriegsschäden sind entsprechend groß. Es fehlen Güter, die man entsprechend nutzen kann zur Produktion. Und sie beantragen das Schließen des Konzentrationslagers und dann müssen die Häftlinge dann nach und nach weg. Es gibt dann am 18. März einen Transport nach Bergen-Belsen, wo etwa 450 kranke, marschunfähige Häftlinge weggebracht werden. Der steht dann erstmal mehrere Tage vor dem Werk, wo die Häftlinge eingeschlossen sind. Und dann am 24. März abends gibt es den Räumungsbefehl zum KZ. Das heißt, die Häftlinge werden abends versammelt und dann gibt man ihnen das Signal, wir laufen jetzt los und dann geht es aus Frankfurt heraus Richtung Hünfeld.
Wie muss man sich diesen Todesmarsch vorstellen?
Die Häftlinge werden eben erstmal versammelt abends mit dem Marschbefehl. Es gibt 3-4 kleine Wägen, so mit einer Deichsel gezogen, wo vor allen Dingen das Gepäck der Wachmänner mitgenommen wird, also gar nicht zum Ausruhen. Es gibt einen Wagen, wo auch Häftlinge mal sich, die nicht gehfähig wären, kurz drauf sein konnten. Aber auch da gibt es Berichte, dass die kurz nach dem ersten Halt und nach dem zweiten Halt dann umgebracht werden, weil sie einfach Ballast sind für den Weg. Die SS hat das große Interesse, möglichst schnell aus Frankfurt wegzukommen. Die Amerikaner sind quasi hinter ihnen her und aus Sicht eines SS-Mannes ist es natürlich ganz schlecht, wenn man mit KZ-Häftlingen gesehen wird. Das heißt, die wollen möglichst schnell weg und deswegen werden die Häftlinge angetrieben, möglichst schnell zu laufen und entsprechend, man läuft erst nachts, weil man Angst vor Luftangriffen hat oder dass man sichtbar ist entsprechend und später läuft man dann auch tagsüber und dann in 5 Etappen, bis man dann diese 120 Kilometer nach Hünfeld geschafft hat.
Dieses Stichwort gesehen werden, die Häftlinge, die dort unterwegs waren, dieser Todesmarsch, ist ja durch sehr viele Orte durchgekommen, also unter anderem durch Maintal, durch Gelnhausen, durch Wächtersbach und durch Fulda. Und das ist ja ein Zug von ausgemergelten, unterernährten Menschen, die deutlich auffallen. Also es müssen ja sehr viele Leute gesehen haben. Gab es Reaktionen in diesen Orten?
Ja klar, so ist es aufgefallen. Ich kenne eine Geschichte aus Maintal-Dörnigheim, wo eine Frau ihrem Sohn erzählt hat, dass sie die Häftlinge gesehen hat. Das war das Osterwochenende, wo die entsprechend durchgelaufen sind. Also auch da sind Leute entsprechend da. Und es gibt von Janusz Galicki, einen der Häftlinge, einen Bericht, wie ein Häftling, weil er so großen Hunger hat, einem Kind, was am Straßenrand gestanden hat, ein Stück Brot weggenommen hat. Die Mutter hat entsprechend nach den Wachmännern gerufen und dieser Häftling wurde dann beiseite geführt, hinter den Marsch und wurde dann entsprechend erschossen. Und nach dem Todesmarsch wurden auch immer wieder Leichen gefunden und entsprechend auch da gab es quasi auch im Nachhinein ein entsprechendes Wissen, dass dort eben auch Leute umgebracht worden sind.
Es gibt Berichte von Überlebenden, die eben beschreiben, dass sehr viele Menschen auf diesem Marsch auch noch umgebracht worden sind oder auch wegen Entkräftung oder Unterernährung einfach morgens nicht mehr aufgewacht sind oder zusammengebrochen sind. Das heißt, es sind sehr viele Leichen auch übrig geblieben. Was ist mit diesen Leichen passiert? Weiß man, wo diese Menschen heute begraben sind?
Unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel in Maintal wurden die dann entsprechend exhumiert und quasi beerdigt am Friedhof. Es gibt in Schlüchtern den Kriegsgräberfriedhof, da sind auch KZ-Häftlinge beerdigt, teilweise aber nicht mit den richtigen Zuordnungen. Dann ist es ein Kriegstoter, das heißt, man sieht nicht sofort an dem Grab an, ob das dann ein entsprechender KZ-Häftling war oder nicht. Das heißt, wir können für den vermutlich 70 Toten können wir eben nicht sagen, welcher Häftling wo an welcher Stelle umgekommen ist oder wo er beerdigt ist, was natürlich auch für die Angehörigen natürlich ein Problem ist, weil man eben keinen Ort des Gedenkens hat.
Es gab ja dann noch den Transport Mitte März, wo Menschen direkt von den Adlerwerken ins KZ Bergen-Belsen transportiert werden sollten. Was ist aus diesem Transport geworden?
Dieser Transport stand erst hier mehrere Tage auf dem Gleis vor den Adlerwerken. Wir schätzen, dass etwa 95% derjenigen, die in diesem Transport waren, umgekommen sind. Die chaotischen Verhältnisse in Bergen-Belsen führen dazu, dass es dort keine Eingangskontrolle mehr gibt. Es gibt eben nicht solche Dokumente wie jetzt in Buchenwald, dass man sehen kann, welche Häftlinge sind dort angekommen, sondern die sind einfach in einer chaotischen Situation und es fehlen einfach Dokumente, um genaue Zahlen sagen zu können. Aber wir gehen davon aus, dass quasi fast alle diesen Transport nicht überlebt haben.
Wenn man sich das jetzt insgesamt anguckt von den 1.616 Inhaftierten im KZ Katzbach, wie viele haben diese Zeit überhaupt überlebt?
Also wenn wir jetzt kumulieren und sagen, okay, wir haben den Todesmarsch, wir haben die 527 Häftlinge, die hier umgekommen sind, plus den Bergen-Belsen-Transport. Und dann müssen wir auch noch eigentlich diejenigen mit dazu zählen, die vielleicht hier krank geworden sind, die verlegt worden sind in ein anderes Konzentrationslager und dann kurze Zeit später dort gestorben sind. Das heißt, es ist nicht ganz einfach zu berechnen. Wir gehen davon aus, dass insgesamt den Krieg 120 bis maximal 150 Häftlinge dieser 1616 überlebt haben.
Es haben nur sehr wenige Menschen das KZ Katzbach überlebt. Einige konnten aber immerhin davon berichten, wie es war. Und einige haben sich auch dafür eingesetzt, dass es einen Erinnerungsort gibt und dass es Entschädigungszahlungen gibt. Es hat sehr lange gebraucht, bis der Erinnerungsort eingerichtet worden ist. Erst vor 3 Jahren war das der Fall. Warum hat es so lange gedauert, bis es einen Gedenkort in Frankfurt gab und jetzt an einem festen Ort an das erinnert werden kann, was hier passiert ist?
Zum einen war das ein Tabuthema in Fabrik und im Stadtteil lange Zeit gewesen. Also solange die Adlerwerke als Firma existiert haben, durfte man nicht drüber reden. Man war auch von Kündigung bedroht, also großes Tabuthema. Auf der anderen Seite wollte auch die Stadt Frankfurt oder zumindest Teile der Stadt Frankfurt nicht wirklich drüber reden. Und auf einer anderen Seite gab es einfach andere erinnerungskulturelle Schwerpunktsetzungen. Man hat viel über jüdische Erinnerungsthemen gemacht. Man hat auch nicht so sehr in Gedenkstätten gedacht, sondern eher Gedenktafeln, Kunstaktionen, um eine andere Art von Erinnerung zu machen. Aber eine Gedenkstätte war zumindest lange Zeit in den relevanten Ämtern nicht wirklich als Möglichkeit, wie man sich gut mit dem Thema auseinandersetzen kann. Zumindest war es in der Wahrnehmung weiter hinten gegenüber Kunstaktionen und Gedenktafeln.
Was ist denn Ihre Wahrnehmung? Ist das KZ Katzbach und sein Ende und damit verbunden ja auch der Todesmarsch, ist das genug im Bewusstsein schon vorhanden?
Ich glaube, seit der Eröffnung, und das ist aber weiterhin so, gibt es so viele Momente, wo Leute sagen, ich lebe schon seit 20, 30, 40 Jahren in Frankfurt und ich wusste nicht das. dass es hier ein KZ gegeben hat, dass es hier in den Adlerwerken war. Das ist so die Hauptreaktion, die ich von Leuten bekomme. Das heißt, wir müssen weiter daran arbeiten, dass das Thema stärker in das städtische Bewusstsein hineinkommt. Und ich glaube, der Weg ist, glaube ich, erstmal bestritten für die ersten Schritte.
Das sagt Thomas Altmaier, Leiter des Geschichtsorts Adlerwerke im Frankfurter Stadtteil Gallus. Hier erhält man Informationen über das KZ Katzbach, aber auch über das System Zwangsarbeit und wie es organisiert war. Und darüber, wie schleppend die Erinnerung an das KZ Katzbach angelaufen ist. Das war die Sendung zum Ende des KZ Katzbach und den Todesmarsch der Häftlinge vor 80 Jahren. Es gibt viele Veranstaltungen zur Erinnerung daran. Im Netz unter todesmarsch-frankfurt-hünfeld.de. Mein Name ist Juliane Orth.